Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Gesegneten Sabbat. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Hast du heute schon Danke gesagt? Was für ein schönes Lied, was für ein wichtiger Text. Ich habe heute Jesus schon Danke gesagt. Dafür, dass er mich lieb hat. Dafür, dass er heute zu mir persönlich gesprochen hat. Ich bin dankbar, dass Gott für mich ist. Bei mir ist und mich bis hierhin geführt hat, hast du heute schon Danke gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du heute hier in den Raum gekommen bist. Hast du vielleicht auch so wie ich gedacht, wow, was für eine schöne Dekoration. Wer von euch hat das gedacht? Was für ein schöner Anblick, so viele schöne Früchte. Und wir danken Gott, dass er die Kraft gegeben hat, dass all diese Früchte und all das Getreide und das Obst, das Gemüse, dass es wachsen kann. Ich möchte eine zweite Frage stellen, die vielleicht nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Als die Engel Gottes heute den Sabbatsaal betreten haben und uns gesehen haben, haben Sie auch Danke gesagt für die Frucht, die Sie sehen? Wir stehen hier und wir sitzen hier und sind dankbar für die Frucht, die Gott wachsen lässt. Sind die Engel im Himmel auch dankbar? Können Sie dankbar sein für die Frucht des Geistes, die derselbe Gott mit derselben Kraft in seiner Gemeinde wachsen lassen möchte? Ist Gottes Gemeinde reif für die Ernte? Heute ist Erntedank. Wir danken für die Ernte und wir wissen, es kommt noch eine Ernte. Das wissen wir ganz genau. Und es kommt noch ein echtes Erntedankfest. Das wird noch herrlicher sein. Ist Gottes Gemeinde reif für die Ernte? Oder vielleicht eher reif für die Insel. Bist du, sind wir, bin ich reif für die Ernte? Was hätte wohl Jesus seiner Gemeinde heute zu predigen? Ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Es ist kein Geheimnis. Heute sind zwei Prediger hier und nur einer steht auf dem Predigtplan. Und der auf dem Predigtplan steht, hat sich nicht so gut vorbereitet wie der, der nicht auf dem Predigtplan steht. Heute stehe zwar ich hier auf dem Predigtplan, aber es gibt jemanden, der sich noch besser vorbereitet hat. Jesus Christus hat sich auf heute vorbereitet. Vielleicht kommen wir in eine Predigt und fragen uns am Sabbatmorgen, aha, Bruder XY predigt, was wird er wohl heute uns zu sagen haben? Aber die viel entscheidendere Frage ist, was hat Jesus heute mir und dir zu sagen? Ist kein Geheimnis, ich kenne euch nicht besonders gut. Von vielen von euch kenne ich nicht die Lebensgeschichte. Ich weiß nicht, was ihr denkt und fühlt und gerade durchmacht, aber es gibt einen Prediger, der durch den Heiligen Geist heute hier ist, der genau weiß, was du brauchst. So ein bisschen geht es mir wie Johannes dem Täufer, dessen ganzer Wunsch daran bestand, dass die, die zur Predigt kamen, die im Gottesdienst saßen, wegschauen vom Prediger und zu dem echten Prediger gehen. Siehe das Lamm Gottes. Ein Mensch kann hier vorne stehen, er kann eine Predigt halten. Ein Mensch kann Theologie betreiben, er kann einen Vortrag halten, ein Mensch kann sogar im Wasser taufen. Aber nur Jesus kann mit dem Heiligen Geist taufen. Und heute Morgen möchte ich euch einladen, nein, ich möchte euch bitten, es ist mir ein echtes Anliegen. Seid offen dafür, was Jesus heute dir sagen möchte. Das Wort wird in der Bibel als ein Same dargestellt. All das, was hier entstanden ist, entstand aus einem kleinen Samen. Und dieser Same ist ein Symbol für das Wort. Das Wort Gottes hat Kraft, Gewaltiges zu tun. Aber wisst ihr was? Wenn man dieses gewaltige Samenkorn mit all seiner Kraft auf einen zugetrampelten Boden fallen lässt, wird dieses mächtige Samenkorn seinen Weg nicht in den Boden fräsen. Nur wenn der Boden offen ist, wenn wir hören, was Jesus mir und dir zu sagen hat, nur dann kann die Ernte reif werden. Wir freuen uns an Gottes Kraft in der Ernte. Gott möchte sich freuen, dass in unserem Leben eine Ernte beginnt. Ich möchte mit euch, bevor wir so richtig loslegen, ein kleines Experiment machen. Das ist ganz einfach. Ihr müsst alle mitmachen, okay? Seid ihr bereit? Ich werde einen Begriff sagen, einen einzigen Begriff. Und eure Aufgabe besteht darin, sofort, ohne lange nachzudenken, was die beste theologische, richtigste Antwort wäre, einfach ganz spontan mir zuzurufen, mit welchen Worten ihr diesen Begriff assoziiert. Also welches ist das erste Wort, das euch automatisch in den Sinn kommt? Klar? Okay, Achtung, auf die Plätze. 3, 2, 1. Laodicea. Lau? Was war noch? Lauwarm? Augensalbe? Blind? Wer von euch hat als erstes irgendwas gedacht wie lau, elend, blind, erbärmlich, bloß? Ist nicht erstaunlich, dass wenn wir an die Botschaft denken, die Jesus seiner letzten Gemeinde gibt, die Botschaft von dem Jesus, den wir lieben, die Botschaft, die diese Ernte herbeibringen soll, dass unsere, meistens, ich habe das in mehreren Gemeinden probiert, unsere erste Assoziation etwas Negatives ist. Lau, elend, erbärmlich. Ich möchte heute mit euch ein wenig über die Laodicea-Botschaft nachdenken. Nicht die ganze. Wir haben ja nicht bis Mitternacht Zeit. Aber ein paar Gedanken mit euch teilen. Und bevor wir das tun, möchten wir den einladen, der durch seinen Heiligen Geist heute zu jedem von uns sprechen möchte. Und wenn es euch möglich ist, dann lade ich euch ein, mit mir gemeinsam niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, du kennst uns besser als wir uns selbst. Niemand weiß so gut, was wir brauchen, wie unser wirklicher Zustand ist, was unsere echten Gedanken sind, unsere echten Wünsche. Herr, eine menschliche Predigt wird nicht das erreichen können, was du heute vorhast. Meine Worte können nur ein Fingerzeig sein. Ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist an allen unseren Herzen wirkst. Ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist alle Störenden hinwegnimmst. Wir möchten dich einladen, nicht hier zu sein, denn du bist schon hier. Wir möchten dich in unser Herz einladen, dass du zu uns persönlich sprichst. Herr, hab Dank, dass du uns lieb hast und dass du deine Gemeinde bis ans Ende führen wirst. Sei du jetzt unser Lehrer. Amen. Schlagt mit mir eure Bibeln auf zum Buch Daniel. Daniel Kapitel 10. Jemand von euch fragt sich vielleicht, Moment mal, es soll doch um Laodicea gehen. Was machen wir in Daniel Kapitel 10? Gute Frage. Wenn du das dich gerade gefragt hast, dann bist du wach. Das freut mich. Daniel Kapitel 10, Vers 1. Im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsatzer genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Aber am 24. Tag des 1. Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes. Das ist der Chedekel. Daniel ist traurig. Ich denke, wir alle waren schon mal traurig. Aber Daniel ist nicht einfach nur traurig, weil etwas schiefgegangen ist. Daniel ist zutiefst betrübt. Wir lesen später in dem Kapitel, dass er betet, intensiv betet, vor Trauer nicht einmal diese Dinge ist, die hier angesprochen sind. Wie lange hat Daniel gebetet? Wer hat es gelesen? Wie lange? Ich kann doch nicht hören, wie lange? 3 Wochen. An welchem Tag endet sein Fasten und sein Gebet? An welchem Tag? Es ist der 24. Tag des 1. Monats. Kleine Matheaufgabe. Wann ungefähr hat er angefangen zu beten? Ungefähr am 3. Tag, oder? Er hat am 3. Tag angefangen zu beten, des 1. Monats. Und am 24. aufgehört und hat zwischendrin kein Fleisch gegessen und keinen Traubensaft getrunken. Was hat er dann offensichtlich nicht gemacht? Gibt es irgendwas zwischen dem 3.1. und dem 24.1., wo man theoretisch hätte Fleisch essen sollen? Hey, Bibelstudenten, 1. Monat, das Passafest. Nun, wir wissen nicht genau, wie die Juden im Exil das Passafest gefeiert haben. Es gab kein Opfer, es gab keinen Tempel, aber die werden schon irgendwie daran gedacht haben. Daniel ist so traurig, er ist so betrübt, er ist so ins Gebet vertieft, dass er nicht einmal am Passafest teilnimmt. Das wichtigste religiöse Fest im gesamten jüdischen Jahr. Die Trauer von Daniel ist wirklich intensiv. Ihr solltet euch fragen, ja, warum ist er so traurig? Was ist so wichtig, dass man sogar das Passafest aussetzt? Das Geheimnis liegt in der Datumsangabe. Wann war diese Trauer? Schaut doch mal in den 1. Vers. Es war in Vers 1 im 3. Jahr des Königs Kyros. Jetzt kommt ein bisschen biblische Geschichte. Freut ihr euch? 3. Jahr des Königs Kyros. Was wissen wir über König Kyros? Wer war König Kyros? Wer war dieser Mann? Das war der König von Medien und Persien und der Eroberer von Babylon, der was mit den Israeliten gemacht hat? Er hat sie losgeschickt, freigemacht, wieder nach Jerusalem gehen lassen, damit sie dort was aufbauen? Den Tempel. In welchem Jahr hat Kyros die Erlaubnis gegeben, den Tempel wieder aufzubauen? In welchem Jahr ist das gewesen? Das ist super Datum, stimmt leider nicht, aber ist auch gar nicht schlimm. Ihr wusstet nicht das genaue Datum vor Christus. Einfach nur in welchem Jahr von Regierus, welches Regierungsjahr von Kyros war das? Es war das, weil hier sind wir im 3. Jahr, nicht wahr? Es war das 1. Jahr. Für alle, die das nachlesen wollen, Esra 1. In Esra 1 und auch in 2. Chronik 36 gibt Kyros im 1. Jahr den Erlass, ihr dürft gehen. Weiß jemand von euch zufällig, wie viele Juden damals Babylon verlassen haben? Könnt ihr auch nachlesen in Esra 2. Roundabout 40.000 Juden. 42.000 noch was. Glaubt ihr, das waren alle? Also, als Israel aus Ägypten zog, da sind 600.000 Männer gezogen. Vielleicht waren es damals nicht mehr ganz so viele, kann schon sein. Aber wir kriegen den Eindruck auch vom Geist der Weissagung, weit über die Hälfte blieb in Babylon. Man hatte sich ein Haus gebaut, man musste vielleicht noch abbezahlen, nicht wahr? Kinder waren auf der Universität in Babylon. Es war so schön, die Palmen waren so nett, das Wasser ganz angenehm, der Euphrat. Warum diese lange Reise, diese beschwerliche Reise durch die Wüste machen, um an einem Ort, den man schon lange nicht mehr gesehen hatte, beziehungsweise gar nicht kannte, so einen abenteuerlichen Neuanfang machen? Warum? Nur 40.000 gehen, das sind die übrigen. Das sind die, die aus Babylon herausgehen, auf den Befehl Gottes hin, die die prophetische Situation nutzen und sie beginnen dort den Tempel wieder aufzubauen. Fangen ganz einfach an. Wisst ihr, in welchem Jahr sie angefangen haben? Im 1. Jahr durften sie gehen. In welchem Jahr haben sie angefangen, das Fundament zu legen? Wisst ihr das? Können wir alles nachlesen in Esra, aber die Zeit nicht wahr? Wisst ihr, wann das war? Es war im zweiten Jahr. Also im ersten Jahr dürfen sie gehen, 42.000. Übrigens, wenn ihr das lest in Esra 2, dann sieht das so aus, als ob sie, als sie zurückkehren, zuerst zum Tempel gehen, gucken, wie der aussieht, dann Geld spenden, was alles gebraucht wird für den Tempel, und danach nach Hause gehen und gucken, wie ihre Häuser aussehen. Weiß nicht, wie ihr das gemacht hättet nach 70 Jahren Gefangenschaft. Wir wären wahrscheinlich erstmal nach Hause gegangen, oder? Gucken, wie Haus und Hof aussehen, gucken, was da alles repariert werden müssen, und das, was dann übrig bleibt, das können wir für den Tempel geben. Das waren echte Pioniere, die haben zuerst an den Tempel gedacht und dann ans eigene Haus. Und die fangen an, im zweiten Haus jetzt das Fundament zu legen, sie bauen die Steine, und ihr alle kennt die Geschichte. Dann gibt es das ist kein Erntedank, es ist mehr ein Fundamentdank, ja, ein Grundsteinlegungsdank. Da sieht man keine schönen Früchte, man sieht nur Steine. Es ist trotzdem ein Grund zum Feiern. Das Fundament ist gelegt, die ganze Gemeinde kommt zusammen, und wie ist die Reaktion? Wie ist die Reaktion der jungen Leute, der Jugendlichen? Preist den Herrn, Halleluja, es geht voran, Gottes Gemeinde macht was, wir haben etwas zu tun, das Werk geht voran. Preist den Herrn, denn er ist gnädig und dankbar, nicht wahr? Und barmherzig. Wie ist die Reaktion der Generation Ü70? Das ist alles. Früher war alles besser. Wir wissen noch, als Bruder Salomon erinnert, wir wissen noch damals, da war der Tempel viel größer. Was ist das? Und sie weinen und sie klagen und sie entmutigen die Bauarbeiter. Übrigens, Gott hat später zu diesem Thema etwas gesagt. Schaut mal mit mir in Haggai. In Haggai Kapitel 2. Haggai Kapitel 2. Und dort stellt Gott diese Frage in Vers 3. Haggai 2, Vers 3. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Verglichen mit dem, was Gottes Gemeinde einmal als Projekt gehabt hatte, waren diese kleinen, schwächlichen, begrenzten, mühseligen Bemühungen einfach lächerlich wenig. Wer hat da noch Mut? Wer hat da noch Motivation, was zu machen? Wenn man weiß, es könnte auch viel mehr sein. Wer hat Mut und wer hat Lust, sich in ein Gemeindeprojekt zu involvieren, wenn man weiß, es könnte eigentlich viel mehr sein? Dieses kleine Häuflein hier. Aber Gott sieht das anders. Schaut, was er sagt in Vers 6. Denn so spricht der Herr der Herrscher: Noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und jetzt steht hier, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Gott sagt, dieses Gebäude, dieser Tempel, dieses Gemeindeprojekt wird herrlicher sein. Wer von euch hat keine Schlachter? Ist keine Schande. Ihr dürft eure Hand heben. Wer von euch hat keine Schlachter 2000 Bibel? Einmal Hand heben. Dann müsst ihr jetzt alle gerade gestolpert sein, oder? In der Schlachter steht in Vers 7, und ich werde euch alle Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte. Steht bei euch auch das Ersehnte? Die Kostbarkeiten. Seit Jahrhunderten haben Menschen angenommen, bei diesem Ersehnten geht es um wen? Um den Messias, oder? Es gibt sogar ein Buch, das heißt so ähnlich. The Desire of Ages. Aber ich möchte euch etwas sagen. Fußnote. Wenn ihr hebräische Grammatik langweilig findet, dürft ihr jetzt eine Minute schlafen. Powernap machen, euch ausruhen, ich wecke euch dann auf, okay? Wenn ihr wissen wollt, was hier los ist, hört ihr zu. Im Hebräischen steht hier nicht, dass da der Ersehnte kommt. Dort steht kommen, Plural. Sie werden kommen. Das ist unstrittig, das ist absolut klar. Und deswegen ist ehrlich gesagt die Schlachter 2000 hier ein bisschen, weiß nicht, wie ich sagen soll, auf jeden Fall nicht korrekt. Sie werden kommen, Plural steht dort. Und wir alle wissen, es gibt wie viele Messiasse? Nur einen. Da sind sich Juden und Israeliten und Christen einig. Den Messias gibt es nur einmal. Die Frage ist, wer ist, aber es gibt nur einen Messias. Deswegen übersetzen die meisten Bibelübersetzungen das Wort der Ersehnte oder ersehnt oder Kostbarkeit, das ist halt Kostbarkeit und etwas, was man begehrt. Ja, also wenn euer Kind am Schaukasten steht, am Schaufenster steht und sagt, das will ich haben, ja, das ist das Ersehnte, das Begehrlichkeit. Und deswegen übersetzen die meisten, da werden also, wenn die Völker erschüttert werden, werden die Kostbarkeiten der Völker, also ihr Gold und ihr Silber zum Tempel kommen. Weil steht ja in Vers 8, oder? Mein ist das Gold und das Silber. Deswegen steht das da. Die Völker werden ihre Kostbarkeiten geben. Die Botschaft ist dann, der Tempel ist halt nicht so schön, aber Gott wird dafür sorgen, dass die Völker Gold und Silber und alles bringen und dann wird es schöner als vorher. Aber jetzt kommt's. Das Wort Kostbarkeit steht im Hebräischen im Singular. Das Verb kommen steht im Plural, aber das Wort, das Substantiv, Kostbarkeit steht im Singular. Und jetzt werden die Leute verrückt. Die Übersetzer der griechischen Übersetzung haben gesagt, egal, wir machen jetzt einfach Plural, Kostbarkeiten. Ja, das ist ja völlig verrückt. Aber ich finde, wir sollten den Text ernst nehmen. Könnte es sein, dass das Wort kommen sich gar nicht auf das Kostbare bezieht? Sondern die Idee ist eigentlich, wenn man das Hebräische liest, Gott sagt, ich werde die Völker erschüttern und sie werden kommen. Das heißt, das Kommen bezieht sich nicht auf Kostbarkeit oder Kostbarkeiten, sondern auf die Völker und die Völker werden kommen. Die Frage ist, wohin? Und tatsächlich erlaubt es die hebräische Grammatik, dann zu lesen, sie werden kommen zu dem Ersehnten der Völker. Also nicht der Ersehnte wird kommen, sondern die Völker werden kommen zu dem Ersehnten. Das heißt, es geht nicht um Gold und Silber. Schaut mal mit mir, ich habe die Technik bitte jetzt einmal, genau, da habe ich es nochmal übersetzt. Und wenn ihr dann die nächsten Verse anschaut, damit ihr es schneller seht, nächste Folie, gibt es vier Sätze, die immer enden mit spricht der Herr der Herrscher oder Ausspruch des Herrn der Herrscher, ja, im Original Hebräischen. Erste und dritte haben die gleiche Endung, zweite und vierte haben auch die gleiche Endung. Nächste Folie. Und im ersten und dritten Satz geht es immer um das Haus mit der Herrlichkeit. Also das ist parallel gebaut sozusagen, ja. Das Haus soll mit Herrlichkeit gefüllt werden. Es soll herrlicher sein als vorher. Und jetzt schaut mal die nächste Folie an. Er sagt, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Aber er sagt nicht, ich will noch mehr Gold geben. Könnt ihr das sehen? Er sagt, mit anderen Worten, der Tempel Salomos war golden und silbern, das war alles schön, aber diese Herrlichkeit wird größer sein. Mir gehört alles Silber und Gold. Ich brauche nicht Silber und Gold, ich brauche etwas anderes. Ich brauche was? Ich werde was geben? Frieden geben. Nächste Folie. Wer ist derjenige, der den Frieden gibt? Es ist der Ersehnte. Das passt zu Jesaja 11, wo steht, dass wenn der Messias kommt, wird er ein Banner sein, wo die Heidenvölker hingehen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sehen. Dort, wo der Messias Frieden gibt, wo er Ruhe gibt, da ist Herrlichkeit. Okay, danke. Könnt ihr die Folie wieder ausmachen? Alle, die geschlafen haben, jetzt wieder aufwachen, okay? Jetzt wieder aufwachen. Die Kernidee ist, die Lösung für das Problem kleine Gemeinde, kleine Tempel ist, wenn Jesus im Tempel ist, dann ist es herrlicher als alles, was Menschen machen können. Ihr Lieben, das ist alles nett und schön. Es gibt etwas, was wichtiger ist. Die schönste Dekoration kann nicht ersetzen, wenn Jesus nicht in seiner Gemeinde, in den Herzen ist. Die Herrlichkeit, die größte Herrlichkeit, die es gibt, ist die, wenn Jesus in seinem Tempel, in seiner Gemeinde ist. Zurück zu der Geschichte. Als die Israeliten anfangen, den Tempel zu bauen, bekommen sie Besuch. Die Nachbarn klopfen, sagen Hallo. Wir sind eine theologische Delegation aus Samaria. Wir sind eure nächsten Verwandten. Wir haben gehört, ihr seid jetzt hier. Schön, lasst uns gemeinsam arbeiten. Wir haben gemeinsame Wurzeln. Wir haben mehr gemeinsam, als uns trennt. Nicht wahr? Lass uns eine Tempelbau-Ökumene machen. Lass uns auf die Gemeinsamkeiten fokussieren und nicht auf das, was uns trennt. Was sagen die Israeliten? Nein. Und dann geht der Trouble los. Dann gehen die Probleme los. Plötzlich wird das E-Mail-Fach von Kyros überfüllt von Nachrichten aus Samaria. Du musst das stoppen. Die haben früher hier den Tribut nicht gezahlt. Das sind böse Leute. Stopp den Bau. Diese Fanatiker, diese Sektierer, mach sie alle. Sorg dafür, dass das Werk Gottes nicht weitergehen kann. Und Daniel, der mittlerweile im Ruhestand ist, der nicht mehr am Hof ist, hört davon. Und er weiß, die Gemeinde der Übrigen, die gerade angefangen hat, klein und schwach, das Werk Gottes zu begehen, ist in höchster Gefahr. Was macht er? Er betet. Wenn du Gottes Gemeinde in Gefahr siehst, wie lange betest du? Wenn du siehst, dass es mit Gottes Gemeinde plötzlich in schweres Fahrwasser kommt, weil von links und rechts die Wogen und die Wellen das Boot zu ertrinken drohen. Wie ernst ist es dir, für Gottes Gemeinde zu beten? Daniel betet. Was passiert? Daniel Kapitel 10 und dort Vers 5. Was ist die Antwort für das Problem? Was ist die Antwort, wenn Gottes Gemeinde ins Trudeln kommt, wenn es nicht mehr weiterzugehen scheint? Was ist die Antwort? Vers 5 und Vers 6. Und ich hob meine Augen auf. Daniel 10, Vers 5 und 6. Und ich hob meine Augen auf und schaute. Und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet. Und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas. Und sein Angesicht strahlte wie der Blitz. Und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Sag mir, wer ist das? Wer ist das? Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Lösung. Als Daniel sich fragt, wie geht es mit dieser Gemeinde weiter? Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie geht es mit dieser Ortsgemeinde weiter? Wie geht es mit der Gemeinde in meinem Land weiter? Wie geht es mit der weltweiten Adventgemeinde weiter? Wie soll das noch weitergehen? Ist die Antwort. Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint ihm. Er sagt nicht mal was. Er ist einfach da. Und der Gabriel kommt zu Daniel und sagt, weißt du was? Ich kämpfe hier manchmal 3 Wochen lang und dann kommt Jesus und dann ist das Problem gelöst. Und Gabriel sagt ihm, weißt du mal, schau mal, ich werde dir jetzt zeigen, wie es mit Gottes Volk weitergeht. Und es folgt eine lange Prophezeiung, berühmt als Daniel Kapitel 11. Das wäre doch schön, das heute zu studieren, nicht wahr? Haben wir leider keine Zeit. Daniel 11. Und wisst ihr, was ganz am Ende steht? Jesus ist die ganze Zeit bei seiner Gemeinde. Ganz am Ende in Daniel 12, Vers 1 heißt es, zu jener Zeit wird sich Michael aufmachen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Auch wenn wir nicht genau wissen, was in jedem Vers in Daniel 11 gemeint ist. Eins ist klar. Jesus ist am Anfang in allen Problemen da. Und Jesus ist bis ans Ende, bis zur Trübsalzeit, bis zur letzten Gemeinde ist er da. Ein alter Mann im Exil, der für eine gerade jung sich entwickelnde Gemeinde, die in höchster Not ist, betet, dann eine Vision bekommt von Jesus und eine Langzeit-Endzeit-Prophezeiung über die Gemeinde Gottes. Kommt euch das bekannt vor? Kennt ihr noch eine Stelle in der Bibel, wo ein alter Mann im Exil sich Sorgen macht um seine Gemeinde, die in höchster Not ist? Und der eine Vision von Jesus bekommt und dann eine Prophezeiung. Kennt ihr jemanden? Wer ist das? Johannes. Schaut mit mir in Offenbarung. Wer hätte gedacht, dass das gesamte Buch Offenbarung eigentlich nur eine Neuzeitkopie von Daniel 10 bis 12 ist. Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 9. Offenbarung 1, Vers 9. Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin mit euch und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses, um des Wortes Gottes, Verzeihung, und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Johannes ist sterbensalt. Er sitzt dort im Exil und um ihn herum tobt eine Christenverfolgung unter dem Kaiser Domitian. Vielleicht wisst ihr, dass auch Johannes dem beinahe zum Opfer gefallen wäre. Sie konnten ihn nicht töten, er wird auf die Insel verbannt. Und hier, genauso wie damals, als eine kleine Gruppe von Übrigen Babylon verlassen hat und den Tempel bauen wollte, hat eine kleine Gruppe von Übrigen die große Gruppe des Judentums sozusagen verlassen und hat an der Wahrheit des Messias festgehalten, hat den Tempel Gottes bauen wollen sozusagen. Und während sie gerade anfangen, in der zweiten, dritten Generation, versucht der Satan, alles kaputt zu machen. Und Johannes sitzt dort auf Patmos und betet für seine Gemeinde. Und wer erscheint ihm? Schaut in Vers 13. Er sieht dann plötzlich mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Feuer, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Sagt mir, wo haben wir das gerade gelesen? Klingt das nicht fast identisch mit dem, wie sich Jesus in Daniel 10 offenbart? Ihr Lieben, die Lösung für unsere Gemeindeprobleme sind keine Ausschüsse. Selbst ein Generalkonferenzpräsident kann diese Gemeinde nicht retten. Keine Videos. Wir brauchen nicht mehr Videos, wo einer den nächsten anklagt und noch einer versucht, alles wieder aufzuklären. Wir brauchen mehr Jesus. Viel mehr Jesus. Jesus ist die Lösung. Ich stelle mir vor, wie Johannes dort auf den Felsen sitzt. Es ist Sabbat. Ist ganz alleine. Kein schöner Gottesdienst, keine schöne Dekoration. Der Chor von Ephesus nur in seiner Vorstellung. Er sitzt vielleicht da, das Wasser rauscht, die Wellen brechen sich an diesen großen Felsen. Denkt, meine Güte, wie schön war das in Ephesus, nicht wahr? Wenn dann der Gemeindechor aufgetreten ist und gesungen hat, nicht wahr? Ach, jetzt sitze ich hier ganz alleine. Als er plötzlich merkt, dass sein bester Freund ihn besucht. Ein Sabbatbesuch. Ein Gefängnisministry sozusagen. Ja? Und er hört die Stimme, das könnt ihr nachlesen in Vers 11. Er hört die Stimme Jesu. Was ist seine natürliche Reaktion? Also wenn ihr die Stimme Jesu hinter euch hört, was macht ihr? Ihr macht nichts. Na, was macht ihr, wenn ihr die Stimme Jesu hinter euch hört? Ihr dreht euch um, oder? Man dreht sich um, und was erwartet man normalerweise, wenn man die Stimme Jesu gehört hat? Was wird man als erstes sehen, wenn man sich umdreht? Und was sieht er? Sieben Leuchter. Er erwartet, dass er Jesus sieht. Er dreht sich um und er sieht sieben Leuchter, und in den sieben Leuchtern sieht er Jesus. Könnt ihr mir sagen, für wen die sieben Leuchter stehen? In Vers 20 steht, die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Johannes dreht sich um und er sieht Jesus, der sich mit seiner Gemeinde identifiziert. Und zwar mit allen sieben Gemeinden. Nicht nur mit Philadelphia. Einer von den sieben Leuchtern ist der Leuchter Laodicea, und Jesus läuft zwischen diesen Leuchtern umher. Die Offenbarung stellt die Frage. Nee, anders gesagt, sie beantwortet die Frage, wie geht es weiter mit der Gemeinde Gottes? Und die Antwort kommt in einem Buch. Jesus sagt, was du siehst, das schreibe auf und sende es wem? Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Heute gibt es manchmal eine Diskussion darüber, ob diese sieben Gemeinden wirklich prophetische Zeitepochen sind. Wusstet ihr, habt ihr das gelesen, dass das gesamte Buch der Offenbarung den sieben Gemeinden geschrieben ist? Von Offenbarung 1 bis 22, nicht nur Kapitel 2 und 3, es sind nicht nur sieben Briefe, es ist das gesamte Buch, das an diese sieben Gemeinden geschrieben wird. Wenn also die sieben Gemeinden, wie manchmal behauptet wird, nur die sieben Ortsgemeinden sind in Kleinasien, dann gilt auch die gesamte Offenbarung nur für die sieben Ortsgemeinden. Aber ich glaube, die Offenbarung gilt für alle Christen, oder? Für die ganze Gemeinde. Demzufolge müssen die sieben Gemeinden die gesamte Kirchengeschichte repräsentieren. Und wenn ihr euch jemals gefragt habt, aber woher wissen wir, dass da wirklich so einer nach dem anderen kommt? Ist es nicht vielleicht so, dass jeder von uns, ich bin Philadelphia und du bist Laodicea? Habe ich schon gehört. Ich habe noch eine Folie mitgebracht. Ich kürze das nur ab. Wenn ihr die sieben Gemeinden studiert, dann gibt es tatsächlich ein Motiv, das zeigt, dass hier eine Entwicklung ist. In der ersten Gemeinde gibt es falsche Apostel, die Lügner sind. In der zweiten Gemeinde sind das dann nicht mehr falsche Apostel, sondern falsche Juden, die eine Synagoge des Satans haben. In der dritten Gemeinde haben sie nicht nur eine Synagoge, sie haben einen Thron des Satans. In der vierten Gemeinde sind die Tiefen des Satans erreicht. Das ist eine ganz klare Entwicklung. Die Bibel nennt das auch den großen Abfall. Und in der vierten Gemeinde kommt zum ersten Mal die Idee, dass Jesus sagt, ich komme. Und dann kommt er, und dann sagt er in der fünften Gemeinde, ich komme wie ein Dieb. Und in der sechsten Gemeinde sagt er, ich komme schnell. Und in der siebten Gemeinde sagt er, ich stehe vor der Tür. Und zwei Ideen. Es gibt erst einen Abfall und dann nähert sich die Wiederkunft. Wie hat Paulus nochmal gesagt? Der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt. Danke für die Folie. Was will ich damit sagen? Ich glaube, wir folgen nicht einfach nur Ellen White, wenn wir sagen, Laodicea ist die letzte Gemeinde vor der Wiederkunft. Es geht aus dem Text hervor. Lass uns einmal zur Offenbarung 7 gehen, Offenbarung 3 gehen, Verzeihung, der siebten Gemeinde. Vielleicht denkt ihr jetzt, predigt er schon so lange und hat noch keinen Vers über der Laodicea gepredigt. Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe. Was wissen wir denn eigentlich über Laodicea? Aber wir kennen so ein paar archäologische Ausgrabungen, oder? Die lassen wir mal heute beiseite. Wusstet ihr, dass es in der Bibel einiges über Laodicea zu entdecken gibt? Schaut mit mir ganz kurz zu Kolosser. Kolosser Kapitel 4. Kolosser Kapitel 4 und schaut mal Vers 16 an. Kolosser 4, Vers 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Wusstet ihr, dass es einen Brief an Laodicea gab? Oh, was würde ich dafür geben, dass irgendjemand im Wüstensand von Ägypten dieses Papyrus finden würde. Das wäre interessant, oder? Was der Paulus an die Gemeinde Laodicea geschrieben hat. Haben wir nicht. Wusstet ihr, dass es noch einen Brief an die Gemeinde Laodicea gibt? Wusstet ihr das? Ihr habt es gerade gelesen. Schaut nochmal in den Text. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird. Es gibt noch einen Brief, außer dem, den wir nicht haben, den Brief an die Laodicea. Es gibt noch einen Brief, der auch für Laodicea bestimmt ist. Und welcher Brief ist das? Der Kolosserbrief. Den Kolosserbrief hätte man eigentlich nennen sollen. Brief an die Kolosser und die Laodicea. Jetzt warum erzähle ich euch das? Kommt mal mit. Kolosser Kapitel 2. Ihr werdet sagen, naja, alle Briefe von Paulus waren für alle Gläubigen. Das stimmt natürlich. Aber er sagt nicht jedes Mal, sorgt dafür, dass dieser Brief bei den Römern, bei den Thessalonichern, bei den Galatern und gelesen wird. Hier ist eine besondere Situation. Dieser Brief ist für die Kolosser und für die Gemeinde Laodicea. Kolosser Kapitel 2, Vers 1. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben. Paulus sagt, ich kämpfe um die Gemeinde in Laodicea. Wer kämpft denn da, wenn Paulus sagt, dass er um Laodicea kämpft? Schaut ein Vers vorher, in Vers 29. Das heißt es, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Wer kämpft da also in Paulus? Wenn Paulus sagt, ich kämpfe um die Gemeinde Laodicea. Wer kämpft da an ihr? Jesus kämpft. Ihr Lieben, wusstet ihr, dass derselbe Jesus, der ungefähr 90 oder 95 nach Christus zu Johannes die Laodicea-Botschaft gibt, dass derselbe Jesus schon 30 Jahre vorher um Laodicea gekämpft hat. Und ich glaube, wenn wir glauben, dass wir Laodicea sind Und wenn wir wissen wollen, was Jesus am Herzen liegt, wir studieren immer die Laodicea-Botschaft und sind danach total entmutigt. Wenn wir wissen wollen, was Jesus uns heute zu sagen hat, dann lasst uns doch noch ein paar Verse hier lesen, was Jesus damals der Gemeinde Laodicea sagen wollte. Schaut mal mit mir in Vers 27. Kolosse 1 und dort Vers 27. Was ist Jesu Anliegen? Wenn Jesus ein Laodicea-Seminar, wenn Jesus eine Predigt zu Laodicea predigen würde, was würde er predigen? Schaut mal in Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus sagt, in mir kämpft der Jesus um die Gemeinde Laodicea. Das ganze Ziel ist Christus in euch. Sagt mir, was ist das Ziel in Offenbarung 3? Jesus steht vor der Tür und sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand die Stimme hört, mir aufmacht, zu dem werde ich hineingehen. Zu oft haben wir die Laodicea-Botschaft ganz anders gepredigt. Wer von euch hat sich schon mal verletzt? Schon mal eine Wunde geschlagen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man mit einer Wunde umgeht. Man kann zum Beispiel sagen, ich habe keine Wunde. Interessiert mich nicht. So machen das manche von uns mit der Laodicea-Botschaft. Ja, wir tun einfach so, als wäre sie nicht da. Man kann aber auch die Wunde nehmen und sagen, schau mal, was für eine große Wunde ich hier habe. Siehst du, wie sie blutet? Ah, da der Knochen, siehst du den Knochen? Mach mal ein bisschen weiter auf, dass man den Knochen genauer sieht. Wir denken immer nur an lau, elend, erbärmlich, blind, bloß. Und sehen nicht den Jesus, der sagen möchte, du bist erbärmlich, ich bin der barmherzige Samariter, erbärmliche Menschen heile ich. Gib mir deine Hand. Lass sie mir verbinden. Ich will den Zustand ändern. Wir fokussieren uns auf das Problem und nicht auf die Lösung. Wir denken, ja, klar, natürlich, Jesus ist ja klar. Das Problem, das Jesus sieht, ist, dass wir ständig von Jesus reden und ständig von Jesus singen und vielleicht sogar zu Jesus beten, aber ihn nicht an meine Wunde lassen. Das ist, was Jesus sagt. Das Problem in Laodicea ist nicht, dass wir elend, erbärmlich, blind und bloß sind. Das ist nicht das Problem. Weil Jesus kam zu den Elenden. Er predigt den geistlich Armen. Für wen ist denn das Evangelium, wenn nicht für geistlich Arme? Das Problem ist, dass wir nicht wahrhaben wollen, dass wir es brauchen. Das sagt Jesus, das sagt nicht ich. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gibt es irgendwas in Laodicea, was euch an Herrlichkeit erinnert? Habt ihr irgendwann mal die Gemeinde Laodicea gesehen, wie sie herrlich ist? Doch, ihr habt sie alle schon gesehen. Ihr habt nicht drüber nachgedacht. Schaut mit mir in Offenbarung 18. Offenbarung 18 und dort Vers 1. Offenbarung 18, Vers 1. Kennt ihr alle? Haben wir vor 8 Monaten hier studiert. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Wer ist dieser Engel? Ist doch Gottes Gemeinde, oder? Ist das Gottes Gemeinde kurz vor der Wiederkunft? Welche Gemeinde ist das? Ist das Philadelphia? Ist das Smyrna? Ist das Ephesus oder ist das Laodicea? Offenbarung 18 beschreibt die Gemeinde Laodicea, nachdem sie Jesus reingelassen hat. Und wir sitzen immer an der Diagnose und überlegen uns, wer ist noch mindestens genauso erbärmlich wie ich und wem muss ich noch sagen, dass er erbärmlich ist, statt dass wir auf die Lösung schauen, auf die Lösung, die seit Daniel 10, seit Menschengedenken, immer dieselbe Lösung für Gottes Gemeinde ist. Jesus muss hinein. Nicht nur an den Gebäudenamen. Nicht nur in die Liederbücher. Er muss ins Herz. Schaut mal mit mir. Seid schon in Offenbarung. Wir gehen ganz kurz. Wir sind gleich am Ende. Nochmal ganz kurz zurück zu Kolosser. Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2 und schaut mal, was hier steht in Vers 2. Warum predigt Jesus durch Paulus zur Gemeinde Laodicea? Ich will aber, dass ihr wisst, Verzeihung, Vers 2, damit ihre Herzen ermutigt werden. Wie oft haben euch Predigten über Laodicea ermutigt? Man hört meistens Laodicea-Seminare und Predigten und ist danach entmutigt. Wusstet ihr, dass wenn Jesus über Laodicea predigt, wenn Jesus uns die Laodicea-Botschaft erklären darf, dann werden wir ermutigt. Nächster Punkt. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen. Wenn wir über Laodicea nachdenken, führt das zur Spaltung oder führt es zur Einheit in Liebe? Heute rennen, ich weiß nicht wie viele Leute, durchs Internet und nehmen für sich in Anspruch, die Laodicea-Botschaft zu predigen und gründen Splittergruppe nach Splittergruppe. Jesus wollte durch die Laodicea-Botschaft seine Gemeinde vereinen. Und wenn Einheit in der Liebe und Wahrheit nicht das Ziel der Laodicea-Predigt von uns ist, dann predigen wir sie falsch. Dann haben wir sie falsch verstanden. Noch ein Punkt. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Gott möchte, dass wir gewiss sind, dass wir nicht Zweifel haben. Die Laodicea-Botschaft soll ermutigen, sie soll uns vereinen und sie soll uns Gewissheit geben. Ihr werdet jetzt sagen, Christopher, du hast deine ganze Predigt nicht einen ganzen Vers aus der Laodicea-Botschaft gepredigt. Muss ich auch nicht. Ihr geht nach Hause und nehmt euch jeden einzelnen Vers vor und schaut, was Jesus darüber sagt. Ihr schaut nach, warum er der Amen ist und was das für euch bedeutet. Ihr schaut nach, warum er der Ursprung der Schöpfung Gottes ist, warum er Schöpfer ist und was das für unser geistliches Leben bedeutet. Ihr schaut nach, was es heißt, dass er uns lieb hat, dass er der treue und wahrhaftige Zeuge ist. Ich könnte euch das noch stundenlang erzählen, aber ihr müsst es selbst sehen. Ihr müsst es selbst sehen. Denn Jesus, kein Prediger, Jesus ist die Antwort für Laodicea. Ihr Lieben, ich möchte nicht in 20 Jahren hier stehen und noch eine Predigt über Laodicea halten. Wollen wir nicht lieber anerkennen, dass wir Wunden haben und mit den Wunden zu Jesus gehen? Die Wunden verheilen lassen? Die Wunden verbinden lassen? Jesus hat nichts dagegen, dass wir elend, erbärmlich, blind und bloß sind. Er hat gesagt, ich bin dazu gekommen, den Blinden die Augen zu öffnen. Ich bin dazu gekommen, den Armen das Evangelium zu predigen. Ich bin gekommen, denen, die zerbrochen sind, ihre Herzen zu heilen. Dazu ist er da. Das Einzige, was er nicht verstehen kann, warum er uns aufrütteln möchte, ist, dass wir sagen, brauchen wir nicht. Wir leben in unserem elenden Zustand, weil es so normal ist. Das geht gar nicht anders. Jesus hat nicht nur Mitleid mit uns. Wusstet ihr, dass er sich mit uns identifiziert hat? Als Jesus am Kreuz von Golgatha hing, war er da nicht elend? War er nicht erbärmlich? War er nicht arm? Nee, er war nicht direkt blind, aber er konnte nicht durch die Pforten des Grabes sehen, sagt Ellen White. Und nackt war er auch. Und wenn du sagst, aber das sind ja nur die physischen Dinge. Nein, er hat alles das, was die Bibel mit geistlich arm, geistlich elend, geistlich blind meint, all das. Damit hat er sich identifiziert. Für Jesus ist es kein Problem, dass wir so sind. Für Jesus ist es ein Problem, wenn wir das nicht eingestehen und nicht damit zu ihm kommen. Letzter Vers. Lukas, Kapitel 14. Lukas, Kapitel 14. Glaubt mir, Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Auch wenn heute viele rechts und links sagen, ist das noch meine Gemeinde? Kann ich mich mit dieser Gemeinde noch identifizieren? Wenn immer mehr auf Distanz gehen zu seiner Gemeinde. Jesus steht mitten da und möchte uns helfen. Lukas 14. und dort ab Vers 13. Lukas 14, Vers 12, Entschuldigung, Vers 12. Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolden wird. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade wen ein? Wen lade ein? Arme, Krüppel, Lahme, Blinde. So wirst du glückselig sein. Jesus sagt, wenn du ein Mahl machst, wenn du ein Festmahl machst, lade nicht die ein, die dich wieder zurückbezahlen können. Lade die ein, für die es immer Gnade sein wird. Lade die Elenden ein. Lade die Erbärmlichen ein. Lade die ein, die arm und blind sind. Lade sie ein. Lädt Gott jemanden zu einem Festmahl ein? Ah, ich habe euch versprochen, das letzte Vers. Jetzt kommt der letzte. Offenbarung. Offenbarung 19. Und dort Vers 9, Offenbarung 19, Vers 9. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Ihr Lieben, Gott lädt ein. Er lädt zum Hochzeitsmahl ein. Er lädt zum Erntedankfest ein. Ist alles bereitet. Und wen lädt er ein? Die Reichen, die Schönen? Die ungefallenen Welten, die Engel, die nie gesündigt haben, wen lädt er ein? Er lädt seine eigene Gemeinde ein. Elend, erbärmlich, blind und bloß. Er sagt, kommt, kommt. Nehmt mein Geschenk an. Nehmt mein Kleid an. Nehmt das Gold, das ich euch schenke. Nehmt das Kleid. Wehe dem, der jetzt sagt, nee, brauche ich nicht. Gott lädt dich ein. Lieber Freund, liebe Freundin. Eigentlich geht es nur um eine simple Sache. Diese Gemeinde geht ans Ende. Sie geht bis ans Ende durch. Jesus hat sich mit ihr identifiziert. Aber nur die werden in der Gemeinde bleiben. Die verstehen, dass das Evangelium, das wir hier predigen, dass das Evangelium, das wir studieren, das wir anderen erzählen, dass das Evangelium das ist, was ich brauche. Wisst ihr, warum Gott Menschen zu Predigern beruft? Weil sie sonst nicht gerettet werden könnten. Ich weiß, Gott hat mich zum Predigen gerufen, weil ich es ständig vor Augen brauche. Ich brauche das Evangelium. Und ich bin mir ziemlich sicher, du brauchst es auch. Du brauchst die ganze Fülle von Jesus. Du brauchst das gesamte Evangelium. Und Jesus hat einen Wunsch für seine Endzeitgemeinde, dass wir endlich loslassen von unserem Ich. Endlich loslassen von unserem Stolz und sagen, ich bin Laodicea, ich brauche Jesus und ich möchte leuchten. Ich möchte seinen Glauben haben, ich möchte seine Gerechtigkeit haben, ich möchte leuchten. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Gemeinde, Laodicea, wird einmal der hellste Leuchter von allen sieben sein. Die Gemeinde, von der wir immer sagen, sie ist die schlimmste, wird der hellste Leuchter sein. Du kannst es heute sein. Wer von euch möchte heute sagen, Jesus, ich brauche dich. Hundertprozentig. Zeig mir, wie viel ich dich brauche. Zeig mir, was alles schiefläuft in meinem Leben, damit du mir helfen kannst. Ich hänge mich in meiner Verzweiflung an dich. Einen letzten Satz. Viele haben Angst, dass in der Laodicea gibt es eine Sichtung. Werde ich ausgesichtet werden? In Amos 8 steht, wenn Gott sichtet und die Körner hochwirft, dann geht kein Körnlein verloren. Gott lässt nicht die kleinen Körner aussichten, sondern die Spreu. Kein schwacher Christ wird verloren gehen, sondern nur falsche Christen. Nicht die Schwachen, sondern die Falschen, die nur gespielt haben, die nur ein Namensschild trugen und weltlich gelebt haben. Wenn du dich in deiner Verzweiflung an Jesus hängst, wenn du geistlich arm bist und es weißt, glückselig bist du, denn dir gehört das Reich Gottes. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.